Abgeordneter Schaff für die Fraktion Die Linke.
Hallo Leute, herzlich willkommen zum Podcast Zweite Reihe Links von und mit Schafti. Hallo Schafti.
Hallo Lea.
Der letzte Podcast in diesem Jahr und wir haben vielfältige Themen vorbereitet. Wir starten gleich mit einem Thema auf Bundesebene. Und zwar wurde ja kürzlich eine Gesetzesvorlage zum Bürgergeld beschlossen im Bundestag. Im Bundesrat wurde das Thema dagegen von den CDU-CSU-Ländern abgelehnt. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, worum es überhaupt geht, was das Bürgergeld ist. Das machen ja genug Medien, sondern ich möchte einfach von dir heute wissen, wie bewertest du denn die ganze Debatte, die da stattfindet?
Na, das, was gerade läuft, finde ich tatsächlich gesagt ziemlich unsäglich und will da gar nicht nur auf die Bundesebene abheben, sondern wir können das sogar in Thüringen beobachten. Wir hatten im, was haben wir jetzt, November, ne? Genau,
Mitte November schon wieder.
Hat auch die CDU das Thema in Thüringen im Landtag auf die Tagesordnung gesetzt. Und man muss sagen, das, was die Union auf Bundes- wie auch in den Länderebenen macht, ist derzeit nichts anderes als Sozialneid schüren. Das wird ganz oft mit diesem Slogan verbunden, wer arbeitet, muss mehr haben, weil suggeriert wird, dass Personen, die mit dem neuen Bürgerinnengeld im Prinzip dann nicht arbeiten und das Geld aber bekommen, plus zusätzliche Leistungen, die dann dort mit inbegriffen sind, angeblich fast genauso viel hätten wie diejenigen, die arbeiten gehen. Was die CDU dabei aber vermissen lässt, ist, dass eben auch andere Zuschläge noch hinzukommen. Und es gibt mittlerweile mehrere Grafiken und auch Institute, die nochmal klargestellt haben, das, was die CDU dort verbreitet, ist nichts anderes als Fake News. Das Abstandsgebot zwischen dem, was Menschen, die Bürgerinnengeld bekommen und denjenigen, sei es ein Single-Haushalt oder ein Mehrfamilienhaushalt, wenn dort Menschen zum Mindestlohn arbeiten gehen und dann noch beispielsweise Sachen beantragen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag, dann ist da auf jeden Fall immer ein deutlicher Abstand auch drin. Und das Fatale ist, das, was die CDU damit betreibt, ist im Prinzip ein Treten nach unten. Also das wird so dargestellt wie, hier geht es jetzt um die Faulen und die Fleißigen. Angeblich würde auf dem Rücken der fleißigen arbeitenden Bevölkerung quasi das Bürgerinnengeld finanziert. Und damit wird ein Begriff auch angetriggert mit dem Begriff der Arbeitsscheuen, der eine ganz lange historische Tradition hat. Und das ist das, was ich sehr fatal finde. Was die CDU nämlich nicht macht, ist auf die eigentlichen Probleme hinzuweisen, nämlich zu sagen, eigentlich muss es doch darum gehen, wie wir endlich zu fairen Löhnen kommen, wie wir zu einem armutsfesten Mindestlohn kommen, wie wir es schaffen, dass mehr Unternehmen auch nach Tarif bezahlen und dass wir tatsächlich auch eine Existenzsicherung, eine Mindestsicherung bekommen. Was auch so ein bisschen dahinter immer mitschwingt in der Debatte, die die CDU aufmacht, ist das, dieses eine Beispiel zu sagen, naja, dann bekommen Leute irgendwie ein halbes Jahr ohne Prüfung irgendwie Geld, suggeriert quasi automatisch oder unterstellt jedem und jeder, der oder die momentan Hartz IV bekommt oder dann künftig Bürgerinnengeld, das quasi gar nicht verdient hätte. Das stimmt schon mal nicht. Und man muss auch mal sagen, der Fokus wird damit völlig falsch gesetzt. Das eigentliche Problem ist eben, ihr habt gesagt, Stichwort Umverteilung, ein ungerechtes Steuersystem. Und solange wir beispielsweise nicht darüber reden, dass wir jährlich in der Staatskasse 100 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehung verlieren, im Gegensatz zu 60 Millionen Euro bei Betrug von Sozialleistungen, ist die Debatte schon ganz schön schräg. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu Thüringen, was ich auch noch ein bisschen absurd fand in der Debatte, gerade im Thüringer Parlament. Es war ausgerechnet damals Dieter Althaus, ehemaliger CDU-Ministerpräsident, der eine Debatte angestoßen hatte in den 2000er Jahren zu einem, ich glaube, er nannte es solidarisches Bürgerinnengeld. Und wenn die CDU jetzt mal das quasi neben den jetzigen Vorschlag legen würde, wo es um diese Erhöhung von 50 Euro und einen leichten Abbau, was heißt Abbau, eine leichte Lockerung bei den Sanktionen angeht, dann würde sogar das Modell von Dieter Althaus über dem liegen, worüber wir momentan im Bund diskutieren. Weil er damals gesagt hat, es geht darum, dass ein Existenzminimum gewährleistet wird. Und wenn man jetzt mal den Existenzminimumsbericht der Bundesregierung nimmt, dann braucht man eigentlich weit mehr als das, worüber wir derzeit diskutieren, weit mehr als die 502 Euro, die es braucht. Und das wäre auch der Ansatz gewesen von Dieter Althaus. Also die CDU macht hier mehrere Sachen. Sozialneid schüren und offensichtlich völlig vergessen, was auch damals eigene Parteikolleginnen oder Parteikollegen gefordert haben. Also das tut auch der gesellschaftlichen Stimmung nicht gut, wie hier nach unten getreten wird.
Ja, das war auch so meine spontane Idee. So geht doch einfach zu euren Unternehmenskumpels und sagt denen, hey, zahlt ordentliche Löhne, dann haben wir auch wieder einen guten Abstand.
Ja.
Okay, nach der Ablehnung im Bundesrat muss nun der Vermittlungsausschuss angerufen werden, um einen Kompromiss zu finden. Was wollen wir denn als Linke dort erreichen?
Das ist ja auch noch so ein Thema. Ich meine, muss ich mal überlegen, dass wir jetzt aufgrund der Art und Weise, wie die CDU die Debatte führt, sind wir jetzt als Linke in der Situation, dass wir das Projekt des Bürgerinnengeldes im Bundesrat und damit im Vermittlungsausschuss eigentlich verteidigen. Also das Ampelprojekt, wo wir aber eigentlich einige Punkte haben, wo wir sagen, das geht nicht weit genug. Also das ist aber erstmal das vorderste Ziel, zu sagen, es gibt jetzt den Gesetzentwurf der Ampel und es geht jetzt darum, keine Verschlechterung durch die CDU durchdrücken zu lassen. Eigentlich muss es aber noch sehr viel weitergehen und unsere linken Spitzen, so sage ich es jetzt mal, aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen, haben dazu ein Papier verfasst. Da geht es insgesamt um 7 Punkte. Ich will nur mal 2 exemplarisch rausnehmen, wo wir sagen, dort muss eigentlich der Vermittlungsausschuss und dann auch die Bundesregierung das Auge drauflegen, zu sagen, man muss eigentlich auch noch mal über die Berechnung des derzeitigen Hartz-IV-Regelsatzes sprechen, auf dessen Grundlage ja dann auch die Leistungsberechnung dann auch für das Bürgerinnengeld läuft. Denn die aktuell vorgesehene Anhebung von 53 Euro ist zwar erstmal zu begrüßen, ist aber eben auch nicht mehr als ein Inflationsausgleich. Mhm. Und eigentlich muss man sich tatsächlich nochmal gucken, wie berechnet man diese ganzen Einzelbestandteile von Hartz IV. Als ein Beispiel, ein Baustein ist ja der ÖPNV, Mobilität, wird im Monat mit 44,20 € betitelt.
Ja, spannend. Das reicht ja nicht mal fürs 49-Euro-Ticket.
Genau, und das zeigt ja dann schon das Problem. Das wird dann noch absurder, wenn man sich die Anteile anguckt für Bildung und Teilhabe etc. Also das ist das Erste. Und das Zweite auch beim Thema Sanktionen, die sind ja nicht weg. Die CDU suggeriert das zwar in ihrer Debatte zum Bürgerinnengeld, aber die werden ja im Prinzip nur ein Stück weit gelockert. Und eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht aber schon 2010 festgestellt, es gibt ein Existenzminimum, was der Staat gewährleisten muss, um den Artikel 1 unseres Grundgesetzes zu gewährleisten, nämlich die Menschenwürde. Und dazu braucht es eigentlich mehr. Und sowas darf auch nicht durch Sanktionen eingeschränkt werden, hat auch damals das Bundesverfassungsgericht in der Form dann auch nochmal gesagt. Und auch hier sind wir der Meinung, muss eigentlich gesagt werden, wenn wir gesellschaftliche, kulturelle und politische Teilhabe der Menschen wirklich garantieren wollen und vor allem auch derjenigen, die nicht in Arbeit sind oder aus verschiedenen Gründen nicht in Arbeit kommen, dann ist ein Sanktionssystem das völlige Gegenteil dessen. Noch ein letzter Punkt, ich habe 2 gesagt, jetzt mache ich 3 draus. Das andere ist noch, dass wir die Jobcenter stärken müssen. Derzeit laufen ja noch die Haushaltsverhandlungen auch auf Bundesebene. Und dort gibt es Mittel für Maßnahmen zur Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Berufe und das muss ja eigentlich das Ziel sein, Menschen zu ermöglichen, in Arbeit zu kommen. Im Haushalt der Ampel ist derzeit vorgesehen, hier zu kürzen und das würde den Jobcentern deutlich an Ressourcen nehmen, um hier tatsächlich vermitteln zu können. Und auch viele Programme, die wir beispielsweise auch in Thüringen dann haben, wie den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor, würde damit quasi so ein Stück weit die Grundlage genommen. Also das ist noch absurd und da muss man eigentlich auch ran zu sagen, wir müssen auch die Instrumente, die wir zur Schaffung von sozialversicherungspflichtiger Arbeit haben, stärken. Das sind so 3 von 6 Punkten, wo wir sagen, die müssen wir jetzt eigentlich mitdiskutieren, wenn wir über die Frage, wie geht es weiter mit dem Bürgerinnengeld im Vermittlungsausschuss, dann muss das eigentlich mit auch in der gesellschaftlichen und politischen Debatte mit aufgegriffen werden.
Okay, dann drücken wir unseren Abgeordneten im Vermittlungsausschuss auf jeden Fall die Daumen, dass sie da eine gute Verhandlung erreichen werden. Und wir bleiben leider bei der CDU und kommen aber nach Thüringen. Im Landtag ist kürzlich ein bemerkenswerter Antrag verabschiedet worden. Ein Antrag, der für mich persönlich auf so vielen Ebenen falsch ist. Aber der Reihe nach, worum geht es denn überhaupt?
Wir hatten in der Sitzung, wo wir auch über das Bürgerinnengeld gesprochen haben, einen weiteren Antrag der CDU zum Thema, oder ich nenne mal den Titel, ich glaube, dann wird es deutlicher, Gendern, nein, danke. Das war der Antrag. Die CDU wollte damit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Justiz, den Hochschulen und der öffentlichen Verwaltung vorschreiben, wie man zu sprechen und zu schreiben hat und damit im Prinzip die geschlechtergerechte Sprache verbieten. Übrigens spannend, dass das die CDU fordert, die ja anderen beim Thema Sprache oder auch bei anderen Sachen immer gleich Verbote vorwirft.
Den Genderzwang
genau,
heißt es im Antrag.
Ja, den es ja so auch gar nicht gibt. Also das ist ja auch, wird beispielsweise auf die Hochschulen abgestellt. Da gibt es keinen Genderzwang. Was es gibt, sind Handlungsempfehlungen, wie man geschlechtergerecht spricht. Und beispielsweise auch im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, ist es auch Lehrenden erlaubt, dann zu entscheiden, ob im Prinzip geschlechtergerechte Sprache verwendet werden soll oder nicht. Und das sind, ich hatte es schon gesagt, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Justiz, Bereiche, wo man durchaus hinterfragen kann, wie es eigentlich die CDU mit den Freiheitsrechten, die im Grundgesetz stehen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, so hält, wenn sie dort vorschreiben will, wie man zu sprechen und zu schreiben hat.
Genau, also quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen. Also wir hatten nochmal kurz zusammengefasst, worum geht es. Es gab einen Antrag der CDU zum Thema Gender, nein, danke. Und der ist gemeinsam mit der AfD und den, wie heißen sie richtig,
für Bürger Thüringen? Bürger für Thüringen.
Okay, ist der dann auch abgestimmt worden und hat die Mehrheit also bekommen. Genau, und was ist daran falsch, wäre meine nächste Frage. Und du hast schon gesagt, das eine Thema ist eben, dass die CDU schimpft, wir lehnen den Genderzwang ab und den es ja eigentlich gar nicht gibt und wollen uns nun mit diesem Antrag selber was vorschreiben. Aber es gibt ja natürlich nicht nur inhaltlich, aber noch mehr Punkte, die man kritisieren kann an diesem ganzen Antrag.
Genau, am Ende ist das Ergebnis, was auch rausgekommen ist, oder beziehungsweise die Art und Weise, was damit gemacht wurde, auch deutlich zu kritisieren. Das, was die CDU mit ihrem Antrag gemacht hat, ist im Prinzip nichts anderes als rechten Kulturkampf in Reinkultur zu betreiben. Das habe ich auch so deutlich in der Plenarsitzung gesagt. Die AfD fühlte sich dann beispielsweise auch bestätigt. Nur 2 Tage später gab es ja die Demonstration von verschiedensten extrem rechten Gruppierungen vor dem Landtag. Dort hat Björn Höcke auch gesprochen und hat sich dafür gefeiert, dass die CDU ja endlich mal eingesehen habe, was es jetzt bedeutet, konservativ zu sein, und quasi gesagt, hier habe jetzt auch die AfD einen Erfolg erzielt. Und das, finde ich, ist das Fatale, was die CDU mit diesem Antrag gemacht hat. Sie hat damit auch nochmal Stimmung geschaffen, wieder eine gesellschaftliche Debatte vom Zaun gebrochen, die in der Form nicht notwendig gewesen ist, und hat ja ganz bewusst darauf gesetzt, dass dieser Antrag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD erhält. Und dann war es tatsächlich auch ziemlich erschreckend, dann die Abstimmung war vorbei und CDU-Abgeordnete und AfD-Abgeordnete sitzen da feixend und begreifen gar nicht, was sie da getan haben. Umso mehr war ich dann froh, dass sehr schnell auch aus der Gesellschaft Stimmen sich gemeldet haben. Der Deutsche Journalistinnenverband, Landesverband Thüringen, hat sich sehr deutlich geäußert und hat gesagt, dieser Antrag ist eine Gefahr für die Demokratie, und hat auch kritisiert, dass hier damit faktisch in die Presse- und Meinungsfreiheit eingegriffen wird. 145 Wissenschaftlerinnen der Universität Erfurt haben sowohl den Inhalt des Antrages deutlich kritisiert, genau, als auch deutlich gemacht, dass sie erschrocken sind, wie die CDU hier wieder mit der AfD gemeinsame Sache macht. Und das Ganze finde ich noch absurder vor dem Hintergrund, wir hatten 71 Tagesordnungspunkte auf dieser Plenarsitzung. Das heißt, wir schieben eine ganze Menge an Themen, die wichtig sind, vor uns her. Rettungsdienstgesetz, Verbesserung von Gesundheitsstruktur, Verbesserung der Situation von Seiteneinsteigerinnen, die Verbesserung der Schulqualität. Also alle Sachen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Aber der CDU war es ganz wichtig, diesen Antrag zu priorisieren und zu setzen. Und das zeigt, was sie hier gerade für eine Politik betreibt, nämlich die, um die nächste Bildschlagzeile zu produzieren, und eben nicht eine Politik, um sich dann tatsächlich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die den Menschen in Thüringen unter den Nägeln brennen.
So, hier auf das falsche Thema, wenn wir gerade eine Energiekrise eigentlich haben und die Leute nicht mehr wissen, wie sie das Stück Butter bezahlen sollen oder so. Wie du gesagt hast, das muss man auch nochmal ganz klar festhalten, der Chef der CDU, Friedrich Merz, hat gesagt, es gibt eine Brandmauer Richtung AfD. Und die bröckelt halt damit, indem man diesen Antrag gemeinsam beschließt. Und ist das Gendern vielleicht so ein Nischenthema, was eben, wo man ja inhaltlich durchaus drüber diskutieren kann. Aber wenn die Brandmauer schon hier bröckelt, wo wird sie es als nächstes tun? Ne? Was kommt als nächstes? Ja. Das sind, denke ich, die Gefahren. Und auch wenn denn die CDU oder im Namen Andreas Bühl, der den ganzen Antrag formuliert hat, Stein auf Bein schwört, es gab keine Absprachen mit der AfD, kann man das, denke ich, trotzdem vorher wissen, wie eine AfD abstimmen wird. Und dann muss man ja auch noch festhalten, das Ganze ist ja kein Gesetz. Es ist ja ein Soll, ein Vorschlag oder ein Bitte macht das so, aber es ist eben kein Gesetz. Und wenn es das wäre, habe ich das richtig verstanden, wäre das ja sogar verfassungswidrig, oder?
Ich würde stark davon ausgehen, dass, wenn es ein Gesetz wäre, so dann das Landesverfassungsgericht oder auch das Bundesverfassungsgericht sagen würde, das wäre nicht verfassungskonform, denn es gibt da 3 einschlägige Regelungen. Das eine ist Artikel 2 Grundgesetz mit dem Gleichstellungsartikel. Das spiegelt sich dann auch wieder in der Thüringer Verfassung. Da ist es Artikel 3. Und dann haben wir noch das Thüringer Gleichstellungsgesetz, mit dem im Paragraph 28 geregelt wird, dass beispielsweise auch in der öffentlichen Verwaltung bei Publikationen auf eine geschlechtergerechte Sprache geachtet werden soll. Und das wären 3 einschlägige Regelungen, wo ich sagen würde, da lässt sich sehr schnell argumentieren, warum so ein, selbst wenn es ein Gesetz gewesen wäre, das vor einem Verfassungsgericht nicht standgehalten hätte.
Genau, und das schreibt übrigens auch das ZDF, das sagt, der Beschluss ist vor allem eines, populistische heiße Luft. Apropos verfassungswidrig und Klatsche für die CDU, es gibt Neuigkeiten zum Dauerstreitthema Wind im Wald, heißt es. Fass du mal bitte noch mal kurz zusammen, worum es denn eigentlich geht.
Genau, es geht jetzt nicht darum die Frage, ob jetzt Wind im Wald weht oder nicht, sondern es geht darum, 2020, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass die CDU durchgedrückt hat, eine Änderung im Thüringer Waldgesetz. Dort gibt es den Paragraphen 10 und da steht jetzt drinne, dass, muss noch mal kurz das Zitat suchen, die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald nicht zulässig ist. Dagegen haben private Waldbesitzerinnen geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und haben Recht bekommen letzte Woche. Also auch übrigens auch in der Woche, wo diese beiden Anträge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, kamen. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass Bundesländer Windräder im Wald nicht generell verbieten können und dass damit auch in die Eigentumsrechte der Waldeigentümerinnen eingegriffen wird. Ja, übrigens auch spannend, weil die CDU ja auch so eine Partei ist, die immer stark auf Schutz des Eigentums. Und hat nochmal klargestellt, wo die Länder ein Recht haben mitzusprechen. Das ist bei Abstandsregelungen, beispielsweise zu Wohnbebauung etc. Eine Debatte, die wir ja auch schon dieses Jahr auch hier im Podcast schon mal diskutiert haben, als es um den sogenannten Windkompromiss ging. Heißt also, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ein Windrad in den Wald zu stellen, ist nicht per se zu verbieten. Und das ist jetzt der Beschluss oder das Urteil, mit dem wir jetzt in Thüringen auch umgehen müssen und wo sich auch zeigt, die CDU hat uns wieder was reingedrückt, was am Ende verfassungswidrig ist.
Ja, und provokant gefragt, jetzt wo dieses Verbot gekippt wurde, wie schnell steht der Thüringer Wald voller Windräder?
Gar nicht so schnell. Also es gibt jetzt das Urteil. Wir müssen jetzt im Thüringer Landtag uns dieses Urteil ganz genau angucken und quasi jetzt schauen, okay, das Thüringer Waldgesetz, welcher Passus ist jetzt verfassungswidrig? Und wie müssen wir ihn umschreiben, sodass er verfassungskonform ist? Das wird jetzt die Debatte sein, der wir uns im Parlament stellen müssen. Man hatte, glaube ich, irgendwann schon mal vor langer, langer Zeit so nachgezeichnet, wie so ein Gesetzgebungsprozess aussieht und wie lange der dauert. Also das braucht jetzt seine Zeit. Ja. Ich würde jetzt mal vermuten, ist jetzt in den Raum gestellt, ist ja auch die Frage, wie schnell kann man sich einigen unter den Mehrheitsverhältnissen. Wird da wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr ins Land gehen, bis so ein Gesetzgebungsprozess dann auch durch ist. So, und dann steht da, ist erstmal das Gesetz durch, damit steht noch kein Windrad. Wir alle wissen, lesen, hören, wie lange die Planungsprozesse dauern. Wir hatten die Debatte ja auch bei der Energiekrise, dass Robert Habeck ja auch gesagt hat, es muss schneller gehen. Mhm. Ich habe gestern nochmal so ein bisschen nachgelesen, was jetzt eigentlich so die durchschnittliche Zeit ist für solche Planungsprozesse. Und da wird so in der Regel von 4 bis 5 Jahren gesprochen. Es kann mal kürzer, es kann mal schneller gehen, je nachdem, wie die Bedingungen vor Ort sind, wie die Planungsunterlagen sind. Aber das zeigt, wir haben jetzt eigentlich durch diesen Gesetzentwurf schon 2 Jahre verloren, die notwendig gewesen wären, um hier voranzukommen. Und damit ist das quasi nur aufgeschoben. Also die Wälder werden jetzt nicht morgen vollstehen mit Windrädern. Vor allem geht es ja darum, diese Flächen, die durch den Borkenkäfer oder Stürme etc. zerstört werden, da geht es ja nicht darum, quasi gesunden Wald für Windräder zu zerstören, sondern zu sagen...
Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, ne? dass jetzt auch ein privater Waldbesitzer seinen Wald nicht abholzen wird, genau, um da Windräder hinzustellen.
Ja, aber wenn er halt freie Flächen hat, weil der Borkenkäfer dazugeschlagen hat, dann hat er jetzt das Recht, wenn wir das dann gesetzlich geregelt haben, dann dort auch entsprechend Windenergie herzustellen. Und ich sage immer, weil immer alle dann sagen, wir wollen unseren Wald schützen, sage ich ja, das wollen wir, aber ganz ehrlich, wenn wir nicht gegen die Klimakrise ankämpfen, dann schützen wir ihn auch nicht und Windenergie ist da halt ein wichtiger Punkt. Muss ich übrigens auch ein bisschen dran denken, ich war vor ein paar Wochen im Kurzurlaub in Rheinland-Pfalz und da bin ich durch den Hunsrück gefahren und da stehen überall verteilt, also ich hab so den Hunsrück am Horizont gesehen und da standen auf der gesamten Linie des Horizonts Windräder. Ich fand es jetzt nicht ästhetisch störend. Es ist halt so und es zeigt, es geht. Und es geht nur miteinander. Windenergie mit Wald, wenn wir den Wald schützen wollen, müssen wir halt eine andere Energieform, andere Energieträger schaffen.
Was ich vielleicht auch noch wichtig finde zu erwähnen, was ich in der Recherche gelesen habe, weil du gerade Robert Habeck erwähnt hast, dass es ja inzwischen auch Vorgaben gibt an die Bundesländer, wie viele erneuerbare Energie sie zur Verfügung stellen müssen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es ja sogar die Anweisung, sage ich mal, wenn ihr das als Bundesland nicht selber schafft, das hinzubekommen in einer bestimmten Zeit, dann wird der Bund nachher entscheiden, wo ein Windrad steht. Ja. Und ich glaube, das wollen wir nicht, dass aus Berlin die Anweisung kommt, tu es in das Naturschutzgebiet, sondern dann sagen wir lieber selber, wir machen es auf die Fläche, wo der Borkenkäfer gewütet hatte.
Und noch wichtig, weil die CDU ja auch gerne mal sich so als Wirtschaftspartei darstellt, es sind übrigens spannenderweise aber auch viele Unternehmen, die beispielsweise auch bereit wären zu sagen, wir waren ja in Großbreitenbach bei Wiegand Glas,
genau,
die gesagt haben, na, sie wollen natürlich auch umstellen und dazu brauchen sie auch die erneuerbaren Energien, dazu gehört auch Windkraft. Sie können aber aufgrund der Regelung quasi sich das Windrad jetzt nicht direkt aufs Firmengelände stellen, auch wegen Wohnbebauung etc.
Ja.
Aber das zeigt, sowohl die Wirtschaft und übrigens auch der Gemeindestädtebund sind bereit, diesen Weg mitzugehen. Und auch da kann man nochmal ein großes Fragezeichen an die Wirtschaftskompetenz der CDU auch hier in Thüringen legen.
Weil auch das kann man vielleicht in Richtung CDU sagen, man kann mit Windkraft auch Geld verdienen, genauso wie es ja auch mit den Solaranlagen auf dem Dach funktioniert.
Wobei man auch dann noch sagen müsste, unser Wunsch wäre natürlich jetzt zu sagen, Windenergie jetzt nicht als Gelddruckmaschine, sondern natürlich auch da...
Aber vielleicht als kleiner Anreiz.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein Anreiz, aber natürlich muss man auch da eigentlich noch viel weiter diskutieren und fragen, wie sind Windparks, Solarparks, wie kann man da eigentlich als Stromerzeugung in öffentlicher Hand genossenschaftlich andere Modelle führen. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Debatte.
Genau, aber wenn es nur darum geht, wie du sagst, als Unternehmen seinen eigenen Strom zu erzeugen, genau, und eben nicht mehr abhängig zu, ja, sein. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Und zwar haben wir mal wieder eine Frage unter dem Hashtag FragSchafti. Zur Erinnerung, unter diesem Hashtag könnt ihr eure Fragen zu Politik und Gesellschaft stellen. Oder auch Schafti fragen, welches Buch er als letztes gelesen hat. Da kommen wir gleich noch zu. Aber stellt einfach unter den sozialen Medien, unter dem Hashtag FragSchafti, eure Fragen. Und uns hat ein Verein angefragt, der ist zur Finanzierung gemeinnütziger Projekte auf Haushaltsmittel angewiesen. Dieser Verein beschäftigt unter anderem MitarbeiterInnen und mietet Räumlichkeiten an. Und jedes Jahr muss er neu bangen, ob diese Mittel rechtzeitig bewilligt werden oder ob er aus Eigenmitteln etwas vorfinanzieren muss. Und die Frage, die uns gestellt wurde, war, gibt es denn politische Ideen, diesen Jahresübergang abzufangen und sozusagen einen weicheren Übergang zu schaffen?
Genau, das ist wirklich ein großes Problem auch in der Vielfalt. Das sind soziale Vereine, kulturelle Vereine, Bildungsträger. Und vor dem Problem stehen wir auch immer dann, wenn wir quasi nur einen Haushalt für ein Jahr machen. Deswegen haben Doppelhaushalte, die wir ja schon gemacht haben, sind quasi ein Instrument, um dem entgegenzuwirken, weil wir dann für 2 Jahre Geld einstellen und erstmal eine Perspektive für 2 Jahre da ist. Das ist immer noch nicht das, was ich denke, der Verein will. Der will eine mehrjährige Perspektive, das verstehe ich auch. Das ist aber tatsächlich mit all den Fragen, die damit dranhängen, EU-Beihilferecht, was beispielsweise die Frage auch beim Eigenanteil angeht, Haushaltsrecht, das ist ein ziemlich dickes Brett, was zu bohren ist. Ich würde mir auch wünschen, dass wir da andere Modelle finden. Da stehen wir aber, glaube ich, auch erst noch am Anfang einer Diskussion, müssen da die ganzen Vereine und Träger aber mitnehmen. Was wir so ein bisschen versucht haben, ich mache es mal an einem Beispiel. Wir haben den Bereich der politischen Bildung in der Erwachsenenbildung. Also da haben wir quasi Geld eingestellt, 1,5 Millionen, damit die Träger der Erwachsenenbildung auch Veranstaltungen machen können für Demokratiebildung und politische Bildung. Und dort haben wir gesagt, wir stellen sogenannte Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt ein. So, da steht halt nicht nur die 1,5 Millionen Euro für das Jahr 2023, sondern für die nächsten Jahre. Und das gibt dem Ministerium dann die Möglichkeit, auch in der Richtlinie mehrjährig Projektgelder dann auch zu bewilligen. Das ist so, ist am Ende auch nur eine, sage ich mal, so ein bisschen so eine Krücke, um erstmal so einen mehrjährigen Einstieg und eine nachhaltige Finanzierung zu bekommen. Aber ja, die Problembeschreibung ist völlig richtig. Ist vielleicht jetzt ein bisschen unbefriedigend, dass ich jetzt hier noch nicht die große Lösung habe, aber zumindest die Rückmeldung, dass wir das diskutieren und dass wir da auch nach Lösungen suchen müssen, um hier aus den vielen projektfinanzierten Sachen rauszukommen. Letzter Punkt noch, die große Frage, die da ja drüber steht, ist, wir haben ja in ganz vielen Bereichen auch Sachen, wo Dinge durch Projekte finanziert werden, die aber eigentlich ja eine Daueraufgabe sind, ja, und wo man sich, ja, vor allem im Sozialen oder auch im Bildungsbereich dann fragt, warum ist sowas nicht eine langfristige öffentliche finanzierte Aufgabe?
Und da man hört dann unter der Hand, dass dann alle 3 Jahre sich die Leute einen neuen schicken Projekttitel ausdenken, der dann wieder finanziert wird, wieder neue Anträge stellen, obwohl sie eigentlich das, genau, Gleiche weitermachen.
Ja, so, und da muss man eher nochmal die große politische Debatte führen. Auch da wieder Frage, wie kommen wir hin quasi zu einer Umverteilung von Mitteln, damit wir für solche Sachen, die Daueraufgaben sind, auch dauerhaft eine Finanzierung gewährleistet werden können und dann vielleicht sogar gucken, wie schaffen wir das auch mit öffentlichen Einrichtungen, damit eben nicht Sachen ausgelagert werden müssen in die, also sage ich dann mal, in Projekte, ohne dass ich damit irgendwie das, was Vereine dort machen, in Frage stellen würde. Die leisten eine großartige Arbeit, aber sind an der einen oder anderen Stelle eben auch Lückenfüller dafür, dass die öffentliche Hand bestimmte Aufgaben halt nicht wahrnimmt, sondern als Projekte vergibt.
Ja. Okay, dann hoffe ich, dass diese Antwort zumindest ein bisschen ein Feedback ist.
Wenn es was Neues gibt, können wir es dann nochmal aufrufen. Genau, aber auf jeden Fall. Denke ich, müssen wir da auch gemeinsam an einem Strang ziehen, um zur Veränderung zu kommen.
Okay, dann kommen wir zu unserer abschließenden Frage, die ich jeden Monat oder jeden Podcast wieder mit Kopfschütteln bedenke, weil du immer ein neues Buch am Start hast. Und ich das bewundere, dass du diese Zeit zum Lesen findest. Also welches Buch hast du zuletzt gelesen, Schafti?
Ich würde gerne noch mehr Zeit zum Lesen finden, aber das bisschen Zeit, was ich mir zusammenfinde, behalte ich mir. Ich habe jetzt zuletzt gelesen von Alena Schröder. Ich habe mir den Titel extra aufgeschrieben, damit ich nicht durcheinander komme. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Die Geschichte einer, wie es der Titel schon sagt, jungen Frau, die durch einen Zufall auf einmal mit ihrer Familiengeschichte konfrontiert wird. Da geht es um Entschädigungsansprüche aufgrund verschollen gegangener Kunst ihrer jüdischen Verwandtschaft. Und setzt sich, finde ich, in einer sehr spannenden Art und Weise mit dem Thema auseinander, zeichnet die historische Entwicklung vom den 1920er Jahren bis in die 50er Jahre nachspringt immer mal, aber auch wieder in die Gegenwart und die Auseinandersetzung dann auch dieser jungen Frau mit dem Thema und ihrer eigenen Familiengeschichte hin und her, aber auf eine gute Art und Weise, kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
Okay, dann vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, wir verabschieden uns für dieses Jahr in die Haushaltsverhandlungen, werden dann im Januar berichten davon und wünschen euch, ich sage es jetzt einfach schon mal, eine gute Vorweihnachtszeit und einen schönen Start ins neue Jahr.
Genau, dann kommt gut rüber ins neue Jahr.
Tschüss.